Pflegeberatung hörbar, ein Podcast des Märkischen Kreises. Mein Name ist Julia Biedendorf und ich bin eine von 7 Pflegeberaterinnen des Märkischen Kreises. In diesem Podcast möchten wir Sie mitnehmen und Ihnen einen Einblick in unseren Alltag geben. So möchten wir die Pflegeberatung für Sie hörbar machen. Wir sind natürlich auch auf vielen Wegen persönlich für Sie erreichbar. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Internetseite des Märkischen Kreises. Den Podcast finden Sie zusätzlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen mit regelmäßig neuen Folgen. Hallo Sigrid, schön, dass wir heute zusammensitzen, um ein bisschen zu plaudern. Ich glaube, du hast uns heute einen Fall mitgebracht, über den wir mal sprechen könnten.
Ja, hallo Julia. Ja, genau. Ich habe heute einen Fall mitgebracht und zwar handelt es sich dabei um eine Dame. Es handelt sich um einen Fall, der mal nicht so dramatisch ist, wie man das eigentlich erwartet.
Bei uns.
Bei uns in der Beratung, da ist es ja häufig so, dass die Angehörigen anrufen oder auch die Pflegebedürftigen selber und alles eskaliert und es ist ganz furchtbar und man muss jetzt sofort Hilfen auf den Weg bringen. Bei dieser Dame ist das alles etwas moderater und ich dachte, das ist einfach mal interessant zu sehen, wie sich so langsam Dinge entwickeln, dass man einfach schaut, was kann man in so beginnenden Pflegesituationen vielleicht auf anderen Wegen auch nochmal für jemanden tun.
Ja? Hast du die Dame auch ein bisschen länger begleitet?
Genau. Vielleicht fange ich einfach mal beim Anfang an. Und zwar ist die Dame 87 Jahre alt gewesen zu dem Zeitpunkt, als sie mich anrief. Hatte irgendwo den Flyer gesehen unserer Pflegeberatung. Das war also im März ungefähr, sagen wir mal 1,5 Jahre ist es her. Hat sich bei mir gemeldet und erzählte mir, sie hätte den Pflegegrad 1 und hätte jetzt eine Höherstufung beantragt, weil sie nun doch ein bisschen mehr Hilfe bräuchte, weil das Sehvermögen doch sehr nachgelassen hätte. Sie hätte eine Makuladegeneration, die zwar intensiv behandelt worden ist, wo aber dann letztendlich irgendwann auch die Möglichkeiten zu Ende waren und der Augenarzt dann gesagt hat, ja, jetzt können wir leider dann auch nichts mehr für sie tun.
Erklärst du mit einem Satz mal eben, was eine Makuladegeneration ist? Vielleicht weiß das nicht jeder.
Das ist eine Veränderung am Innenauge, an der Netzhaut. Da löst sich die Netzhaut ab und dadurch verliert man halt sein Sehvermögen. Ja. Ne, bis hin zur Blindheit dann tatsächlich irgendwann auch. Ja. Das war halt bei dieser Dame schon sehr weit fortgeschritten und aus dem Grund hatte sie dann natürlich einen Hilfebedarf. Zum Beispiel war es schwierig für sie einkaufen zu gehen, weil sie natürlich die Waren im Regal nicht mehr gut erkennen konnte, auch den Weg eben dahin nicht mehr gut sehen konnte, im Haushalt eben auch nicht mehr so gut sich zurechtfinden konnte und hatte eben diesen Höherstufungsantrag gestellt auf den Pflegegrad 2 und der wurde ihr abgelehnt. Also sie rief mich an, weil eben dieser Pflegegrad 2 abgelehnt wurde und fragte um Unterstützung bei dem Widerspruch. Sie selber hatte schon ein kurzes Schreiben anfertigen lassen von ihrem Neffen, soweit ich mich erinnere. Einfach nur formlos den Widerspruch ohne ausführliche Begründung und fragte dann eben nach Unterstützung durch mich.
Da raten wir ja auch immer zu, weil ja die Frist auch sehr, sehr kurz ist, um so einen Widerspruch einzureichen.
Ganz wichtig, dass man innerhalb von 4 Wochen sich dort meldet und das schriftlich einreicht, weil sonst ist die Zeit verstrichen und dann ist eben nichts mehr zu machen. Dann kann man höchstens einen neuen Antrag stellen und dann zählen halt wieder andere Fristen.
Aber die Begründung, was viele ja nicht wissen, die kann ich ja nachreichen. Deswegen beharren wir ja auch immer auf dieses formlose Widerspruch einlegen. Ne? Meine Begründung, da habe ich ja dann Zeit gewonnen.
Ganz genau, so ist das. Also die Dame hatte den Weg auf jeden Fall zu mir gefunden, was auch gut und richtig war. Und ich habe dann einen Termin zum Hausbesuch bei ihr gemacht. Ich habe sie besucht. Sie wohnt seit einigen Jahren in einem Haus, was barrierefrei gebaut wurde. Es ist ein relativ neues Haus. Es gibt einen Fahrstuhl. Ihr Badezimmer ist barrierefrei mit einer begehbaren Dusche. Sie selber ist verwitwet, hat einen Sohn, der aber weit weg wohnt, circa 200 Kilometer ungefähr.
Ja, das fährt man nicht mal eben.
Genau, da fährt man nicht mal eben so schnell und kümmert sich um die Mutter. Und der Sohn selber hat auch eine Ehefrau, die tragischerweise auch schon an Demenz erkrankt ist und wo er selber auch sehr involviert ist und sich kümmern muss. Und da sagt die Mutter oder hat sie auch des Öfteren dann später gesagt, ich möchte meinen Sohn da auch nicht belasten, der hat so viel mit seiner Frau zu tun. Da kommt also nicht in Frage, dass der sich großartig da irgendwie einsetzt für seine Mutter. Ja, dann gibt es eben noch einen Neffen, der etwas in der Nähe auch wohnt, der so punktuell mal geholfen hat, schon mal einkaufen gegangen ist oder auch schon mal irgendwelche schriftlichen Sachen gemacht hat für sie. Aber ansonsten hat sie eigentlich fast alles noch alleine gemacht. Mhm. Also die Körperpflege komplett alleine durchgeführt, weil rein körperlich war sie schon noch gut beweglich zu dem Zeitpunkt.
Konnte halt schlecht sehen, ne?
Sie konnte sehr schlecht sehen, hat auch eine Herzschwäche, die aber moderat ist. Also so bei Belastung war es dann schon mal wohl so, dass sie Schwindel entwickelt hat oder auch mal eine leichte Luftnot. Aber sie konnte, wie gesagt, alle Dinge im Alltag selber noch erledigen. Sie konnte sogar selber Mahlzeiten zubereiten, noch kleine Mahlzeiten kochen. Von daher habe ich dann nach Durchsicht des Gutachtens des medizinischen Dienstes ihr leider sagen müssen, dass wir da wahrscheinlich nicht genügend Punkte zusammenbekommen, um diesen Widerspruch zu begründen. Und habe ihr dann abgeraten, das aufrechtzuerhalten, weil das eben auch mit sehr viel Mühe und auch mit viel Geduld verbunden ist, weil das eben auch sehr langwierig ist.
Aber das ist ja genau das passiert, was wir in der vorherigen Podcast-Folge auch schon mal angesprochen haben. Gerade bei Widersprüchen und bei den Gutachten vom medizinischen Dienst empfindet man das ja subjektiv immer wirklich absolut anders, als wenn wir das objektiv betrachten und uns einfach die Punkte genau angucken. Da liegt halt nur mal ein festgelegtes Punktesystem hinter.
Ja, das ist richtig, ne? Dieses Gefühl zu haben, ich bin ja jetzt hilflos und brauche doch mehr Hilfe, entspricht aber nicht dem, so wie es in der Begutachtung betrachtet wird, sondern da geht's wirklich darum, was kann ich tatsächlich selber, wo brauche ich einen anderen Menschen, der etwas für mich tut? Und das macht dann die Punkte dann letztendlich aus. Ja. Da waren wir dann an diesem Punkt und haben gesagt, okay, wir haben da den Pflegegrad 1 und der wird auch bleiben. Sie hatte zu dem Zeitpunkt einen Pflegedienst, der alle 14 Tage kam und ging mit ihr einkaufen, schon zu dem Zeitpunkt. Für die Wohnungsreinigung war es natürlich notwendig, dass sie jetzt auch eine Unterstützung bekam. Und auch das Einkaufen alle 14 Tage war eigentlich nicht ausreichend. Sie hat sich dann teilweise selber auf den Weg gemacht, was natürlich nicht ganz ungefährlich ist.
Ich springe noch mal ganz kurz zum Widerspruch zurück. Hat sie dann auf dich gehört und den Widerspruch zurückgezogen oder hat sie daran festgehalten?
Nein, sie hat das auf jeden Fall so angenommen und hat natürlich meine Fachlichkeit da gar nicht in Frage gestellt und hat gesagt, gut, dann ist das so, wenn sie denken, dass wir da keine Aussicht auf Erfolg haben, dann höre ich natürlich auf sie. Dann war meine erste Idee, wie können wir ihr da weiterhelfen? Wir schauen mal, ob es eventuell die Möglichkeit gibt, Blindengeld für sie zu bekommen. Mhm. Das haben wir dann beantragt. Beantragt man beim LWL, Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Ist auch ein relativ ausführlicher Antrag, der ausgefüllt werden muss. Das haben wir getan zusammen und haben den weggeschickt. Und das dauerte einige Wochen, bis da die Rückantwort kam. Und das Blindengeld wurde abgelehnt, weil man dafür tatsächlich fast blind sein muss. Okay. Da gibt's also genaue Vorgaben, wie viel Prozent Sehkraft man noch haben darf, das sind also 0,1% oder 0,2%. Und bei ihr war es auf dem einen Auge halt noch ein bisschen mehr, auf dem anderen passte das, aber das andere Auge war noch zu gut, in Anführungsstrichen. Das Blindengeld wurde nicht genehmigt, aber es wurde die Blindenhilfe genehmigt. Das ist auch eine finanzielle Unterstützung, aber nicht in so einem großen Umfang wie das Blindengeld. Also in diesem Fall ist es dann jetzt so für die Dame gewesen, dass sie monatlich 77 Euro bekommt, einfach um damit Dinge bezahlen zu können, die sie eben aufwendig hat durch ihre Sehbehinderung. Mhm. Da hat sie sich schon mal sehr drüber gefreut, dass das überhaupt so geklappt hat, denn sie hat sich teilweise ein Taxi bestellt, um zum Einkaufen zu fahren oder auch mal zum Arzt zu fahren.
Wie war und die denn sonst aufgestellt? Brauchte sie mehr finanzielle Hilfe oder wirklich Hilfe, die anpackt?
Sie brauchte tatsächlich eher Menschen, die ihr wirklich weiterhelfen. Also diese Dame, einfach mal um so ein bisschen rückzublicken, war recht fleißig in ihrem Leben. Die war immer berufstätig, lange Jahre in einem Bekleidungsgeschäft als Verkäuferin angestellt, hat aber nicht so viel Geld verdient, hat eine ganz bescheidene Rente, hat noch eine Witwenrente von ihrem Ehemann dazu bekommen und lag dann jetzt irgendwie bei ungefähr 1200 Euro, was ja nun wirklich nicht viel Geld ist. Und diese Wohnung in diesem Haus war ja nun auch nicht gerade günstig. Also da bezahlt sie gute 500 Euro.
Ja,
da bleibt nicht viel übrig, man muss ja auch noch leben, man muss Medikamente bezahlen. Der zweite Schritt war, Medikamente bezahlen ist das Stichwort, eine Zuzahlungsbefreiung bei der Krankenkasse zu beantragen, damit sie eben befreit ist von dieser Medikamentenzuzahlung, beziehungsweise auch andere Dinge sind dann befreit, Zum Beispiel, wenn man ins Krankenhaus geht, muss man in der Regel 10 Euro am Tag Eigenleistung dazu tun. Das würde dann auch entfallen. Das haben wir auch auf den Weg gebracht. Das wurde dann auch genehmigt, weil sie chronisch krank ist durch ihre Herzschwäche und auch durch diese Sehbehinderung.
Das ist ja auch an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Das kriegt man ja auch nicht einfach.
Ganz genau. Also das bekommt man tatsächlich nur dann, wenn man chronisch krank ist. Mhm. Also waren wir da auch schon mal ein Stückchen weiter, wo sie auch ganz froh drüber war.
Das kann ja auch schnell mal sehr teuer werden, je nachdem, was man braucht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das kann ganz schnell gehen. Dann habe ich überlegt, es würde sicherlich Sinn machen, auch einen Antrag auf eine Schwerbehinderung zu stellen. Mhm. Und auch das haben wir auf den Weg gebracht. Und auch das ist natürlich eine Sache, die jetzt nicht von heute auf morgen entschieden wird, sondern das kann auch schon mal Monate dauern.
Ja.
Ja, sie hatte ihre Papiere sehr gut geordnet mit allen Berichten und so weiter, sodass wir dann schon auch direkt die Berichte mit einreichen konnten. Und ich glaube, deswegen ist es tatsächlich doch auch ein bisschen schneller gegangen, als es üblich ist. Also man kann schon auch mal ein halbes bis ein Jahr warten, bis man einen Bescheid von dem Schwerbehindertenfachdienst bekommt. Und bei ihr hat es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, so 9 Monate gedauert.
Und habt ihr auch schon eine schöne Folge zu aufgenommen, wo man sich auch den ganzen Ablauf und das ganze Prozedere auch nochmal anhören kann.
So, und das wurde auch gut beschieden. Sie hat einen Grad der Behinderung von 100 bekommen. Sie hat das BL für blind. Sie hat das RF für Rundfunk bekommen, Rundfunkbefreiung. Sie hat das B für Begleitung bekommen und sie hat das G für gehbehindert bekommen.
Okay.
Das sind also viele Dinge, mit denen sie schon mal weiterarbeiten kann. Für das RF zum Beispiel haben wir dann beantragt, dass der Rundfunkbeitrag reduziert wird. Früher wurde der ganz gestrichen quasi. Und heute ist es leider so, dass der reduziert wird. Da bezahlt man dann, glaube ich, nur noch 7 Euro irgendwas pro Monat. Aber immerhin, jeder Euro zählt. Und sie konnte sich jetzt einen Fahrschein für öffentlichen Personennahverkehr ausstellen lassen mit einer Begleitperson. Und das ist auch eine ganz gute Geschichte eigentlich. Na, alleine würde sie sich nicht trauen, in einen Bus oder in einen Zug zu steigen.
Ja.
Aber zusammen mit einer Begleitperson ist es also für sie möglich, jetzt tatsächlich auch mal in die nächste Stadt zu fahren.
Mhm. Da habt ihr ja schon einige Dinge wirklich auf den Weg gebracht, ne? Nachdem sie dich angerufen hat.
Ganz genau.
Ja.
Das war also wirklich ganz erfreulich, muss ich sagen. Und jetzt ist es so gewesen, es sind ja jetzt ungefähr 1,5 Jahre vergangen. Sie ist eigentlich so ganz zufrieden gewesen, aber naja, man darf nicht vergessen, die Dame ist jetzt 88 geworden und alleine aufgrund des Alters wird es natürlich nicht unbedingt besser. Und sie hat mich dann wieder angerufen und hat gesagt, ach, können wir nicht vielleicht doch irgendwie nochmal versuchen, den Pflegegrad 2 zu bekommen. Und letztendlich hat sich aber an dieser Selbstversorgungssituation nichts geändert, sodass ich ihr sagen muss, das tut mir leid, ich glaube, wir werden das nicht schaffen. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Ja, weil sie wirklich relativ geringes Einkommen haben, könnten wir schauen, ob wir über die Stadt einen Zuschuss bekommen. Na, so dass wir das so hinbekommen, dass jede Woche jemand zu ihnen kommt.
Ja.
Dass im Haushalt mehr gemacht wird, dass regelmäßiger noch eingekauft wird und dass vielleicht auch noch so ein bisschen Betreuung stattfindet. Ja, da gibt es die Möglichkeit, einen Sozialhilfeantrag zu stellen bei der Stadt. Und das haben wir zusammen gemacht. Ja, ich habe sie unterstützt und ich habe diesen Antrag für sie auch bei der Stadt abgegeben. Und diese freundliche Mitarbeiterin im Sozialamt hat dann gesagt, ja, vielleicht wäre es sogar möglich, dass diese Dame Wohngeld bekommt.
Wow.
Ich gebe Ihnen mal den Wohngeldantrag mit.
Ja.
Vielleicht geben Sie ihr den mal und überlegen mal.
Mhm.
Und auch das haben wir zusammen ausgefüllt und abgegeben. Und so wie es aussieht, wird ihr Wohngeld sogar noch zustehen, so dass sie jetzt tatsächlich gut dasteht und gut versorgt ist.
Ja.
Also ich bin da ganz froh, muss ich sagen. So kann sie wirklich auch noch eine ganze Weile in ihrer Wohnung bleiben. Es sei denn, es passiert jetzt irgendetwas Gravierendes. Aber im Moment wäre sie so gut versorgt. Da könnte jede Woche der Pflegedienst kommen und sie rundum hauswirtschaftlich versorgen, mit ihr einkaufen gehen. Die kümmern sich sowieso auch behandlungspflegerisch um die Medikamentengabe, ne, machen ihr die Medikamente zurecht einmal in der Woche, weil sie das eben auch nicht mehr erkennen kann mit ihrer Sehbehinderung. Und die Dame selber ist auch wirklich ganz froh. Und sie weiß eben auch, sie kann mich jederzeit anrufen, wenn es brennt. Und wenn sie
nicht so einfach eine glückliche Fügung, dass sie da einen Flyer gefunden hat, wo auch immer sie den her hatte. Ich finde, das Beispiel zeigt einmal mal wieder ganz deutlich, dass wir hier in Deutschland wirklich gut aufgestellt sind, um Hilfe zu leisten. Aber dieses Wort, was jeder schon mal benutzt hat, Behördendschungel, man muss aber auch erstmal wissen, wo, an wen muss ich mich wenden, was kann ich beantragen, wie beantrage ich das? Und das ist für manche Menschen einfach schon eine unglaublich große Herausforderung, da erstmal durch diesen Wust überhaupt durchzusteigen.
Das ist tatsächlich so. Es ist ein wirkliches Wirrwarr. Und da einen roten Faden zu erkennen, ist ganz schwierig für Außenstehende auf jeden Fall. Und da kann man einfach immer nur sagen, Leute, meldet euch bei uns. Wir können versuchen, da irgendwie den roten Faden links zu legen.
Und selbst wenn wir nicht immer unbedingt weiter wissen, wir wissen ja nun auch nicht alles, dann wissen wir aber meistens zumindest, an welche Stelle man sich wenden kann, wo die Experten sitzen, dass man da nochmal die Fäden zusammenführen kann.
Ganz genau, so ist das.
Ja. Schön, spannendes Beispiel, finde ich. Das zeigt aber auch mal wieder, wie vielfältig eigentlich so eine Versorgungssituation sein kann, wie vielfältig wir beraten, wie individuell auch die Menschen zu Hause leben. Und ich danke dir, dass du uns das Beispiel mitgebracht hast.
Ja, sehr gerne. Ja,
wie immer am Ende das Angebot, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich auf allen gewohnten Wegen. Wir haben es ja schon so oft gesagt, aber Sie finden natürlich die Kontaktdaten wie immer auch bei uns in den Shownotes. Und dann, Sigrid, danke ich dir nochmal und dann wünsche ich dir einen schönen Tag.
Dankeschön, ich wünsche dir auch einen schönen Tag,
danke.
Julia.
Bis bald.
Ciao.
Das war Pflegeberatung hörbar, ein Podcast des Märkischen Kreises. Informationen zu den Inhalten und Themen der Pflegeberatung erhalten Sie auch auf der Homepage des Märkischen Kreises unter dem Stichwort Pflegeberatung. Unser Pflegeinfotelefon erreichen Sie unter der Nummer 02352 966 4x7. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an pflegeberatung@märkischer-kreis.de. Diesen Podcast finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und können ihn dort gerne abonnieren. Bis zur nächsten Folge.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.